Wir erfassen rechte Gewalt in Chemnitz seit 2008, also seit 10 Jahren, und können feststellen, dass die Zahl der Angriffe über die Jahre auch in grob konstant ist, so um die 20 Angriffe. Mal sind es vielleicht auch 16, 17, aber das ist so das Mittel über die Jahre hinweg. Und damit ist rechte Gewalt in Chemnitz ein Thema, aber im sachsenweiten Vergleich ist Chemnitz auch kein Schwerpunkt, sondern es gibt andere Regionen wie Leipzig, Dresden oder auch Bautzen, die dort Schwerpunkte sind, wo die Fallzahlen nochmal weit höher sind. Ja, das ist erstmal so, dass das Erste, was wir in den letzten Tagen auch oft gesagt haben, das ist jetzt die Zeit seit August schon noch eine Besonderheit darstellt. In der Zeit haben wir in diesen 2 Monaten allein doppelt so viel Angriffe registriert wie im gesamten letzten Jahr.
Das ist auf jeden Fall erstmal auch interessant, das zu hören, also dass man halt irgendwie sagen kann, okay, Chemnitz, es gibt ein kontinuierliches Problem, aber ist sozusagen, weil es ja dann auch oft nach außen so als dann braune Stadt oder so gilt, ist sozusagen gar nicht so sehr der Schwerpunkt.
Ja, man muss nochmal gucken, das eine sind die Angriffszahlen. Mhm. Und dann gibt es sozusagen ja trotzdem noch rechte Strukturen und Aktivitäten in der Stadt, was nochmal ein anderer Bereich ist. Und das muss sozusagen nicht immer zusammengehen. Sagen, haben wir in Chemnitz und das wahrscheinlich auch oft unter dem Radar oder nicht so präsent, wie man sich das eigentlich erhofft und wünscht, starke Strukturzusammenhänge von Neonazis, die sich dort vernetzt haben, vernetzen, bis hin zu Vertriebsstrukturen und so weiter, die dann auch wieder offensichtlicher werden in Form von Läden und Versandhäusern und so weiter. Das sind 2 Dinge, die unsere Erfahrung nicht immer direkt zusammenhängen.
Wenn es eine Kontinuität von rechter Gewalt gibt, dann ist ja eine entscheidende Frage immer wieder, wie wird mit den Betroffenen umgegangen? Finden die eine Stärkung in der Öffentlichkeit? Wird denen ihre Betroffenheit in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Haben die selber eine Stimme? Wenn ihr Betroffene beratet, was bekommt ihr da mit? Wie ist es in Chemnitz? Wie wird im Nachhinein mit so einer Gewalt umgegangen?
Auch da gibt es Unterschiede. Jetzt gerade in den vergangenen 2 Monaten hätte ich mir in Chemnitz eine höhere Präsenz oder mehr Blick für Betroffene gewünscht. Erstmal seitens von der Stadt, die sich erst sehr spät sozusagen gemeldet hat, auch solidarisiert hat mit den Betroffenen, bis hin zur Landesregierung. Die ersten, die sozusagen wirklich auch Betroffene gehört haben, also richtig eingeladen haben zu einer öffentlichen Veranstaltung und gesagt haben, berichtet mal darüber, wenn das für euch möglich ist, was passiert ist, auch zu diesen nahezu unwürdigen Diskussionen, ob das jetzt eine Menschenjagd war, eine Hetzjagd und so weiter, war die Landtagsfraktion der Linken, die dazu ein öffentliches Hearing abgehalten haben, wo zum ersten Mal Betroffene sprechen konnten. Und ein zweites Moment war vergangenen Samstag, als die Bundesministerin uns besucht hat, die für Familie und Soziales, Frau Giffey, war bei uns mit dem expliziten Wunsch, auch Betroffene zu hören, um ja mal ein Bild zu bekommen, wie geht's den Leuten hier in Chemnitz nach den Angriffen und wie geht's denen heute. Das bräuchte es viel mehr. Betroffene hätten viel eher gehört werden müssen, wie es denen geht, wie die Sachen hier erlebt haben und was auch das für konkrete Folgen hat.
Du hattest jetzt angesprochen, nach den großen Demonstrationen, die es ja gab, nach den großen rechten Mobilisierungen, gab es einen deutlichen Anstieg von rechter Gewalt. Da würde ich gerne nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Mich würde interessieren, was das für eine Dynamik ist oder wie man das recherchemäßig vielleicht auch sich erklären kann, diesen Anstieg. Ist das was, was im Umfeld der Demonstrationen selber stattgefunden hat oder ist es auch jenseits dessen ein Anstieg rechter Gewalt?
Der Großteil dieser nur 45 Angriffe, die wir in den letzten 2 Monaten erfasst haben, passierte im Umfeld der Demonstrationen. So, also gerade in diesen ersten 3 großen Demonstrationen am 26., 8., 27., 8. und 1. 9., wo die hauptbetroffenen Gruppen auch jeweils unterschiedlich waren. Sagen wir, dieser ersten recht spontanen Demonstration an dem Sonntag wurden hauptsächlich Migranten in der Stadt sozusagen aufgesucht und verfolgt und gejagt und geschlagen. Das waren 7 Angriffe, die wir dort erfasst haben. In den darauffolgenden Tag gab es auch schon diesen ersten Gegenprotest, der dort angemeldet wurde. Das war die große Nazi-Demo mit 6.000, 7.000, die Zahlen variieren ja, an Teilnehmenden. Und auch der Gegenprotest, dort ging die Aggression und die Angriffe auch eher gegen die Gegendemonstranten, die auf dem Nachhauseweg angegriffen wurden, zum Teil gegen Journalisten. Und am 1.9. waren hauptsächlich Journalisten im, also wenn man sich jetzt im Verhältnis anguckt, haben wir dort 15 Angriffe allein gegen Journalisten mit erfasst, was auch ein neues Moment war. Und die gerade diese Angriffe sind ja auch sehr gut dokumentiert durch eben die Journalisten selber, durch Videoaufnahmen, die es dort gibt. Dennoch gab es auch an diesen Tagen Angriffe auf Gegendemonstranten und rassistisch motivierte Angriffe, auch in anderen Stadtgebieten. Und nach diesem 1.9. haben wir nochmal 8 Angriffe erfasst. Diese waren auch im Umfeld oder im Nachgang dieser Freitagsdemonstration. Da ist zum Beispiel dieser Angriff beim Schlossteich dabei, ne, der dann auch ja sehr prominent wurde, weil eben die Beschuldigten oder Teil der Beschuldigten als Revolution Chemnitz sozusagen enttarnt wurden. Oder auch das Angriff auf das Rothaus, ein Angriff, der erst vor 2 oder 3 Wochen passiert, Freitag, in einem innerstädtischen Supermarkt auf eine Gruppe von Migranten. Also dieser Freitag spielt dort schon eine Rolle noch. Was wir aber auch haben, ist ein Anstieg von Angriffen außerhalb dieser Demonstrationszusammenhänge. Und vor allen Dingen ein Anstieg, und das ist sozusagen nichts, was wir erfassen in der Statistik und im Alltagsrassismus in der Stadt. Das heißt, Flüchtlingssozialarbeiter melden uns, dass Lernklienten viel mehr von Situationen berichten im Bus, im Supermarkt, auf der Straße, wo sie nochmal mehr böse angeguckt werden oder auch verbal angegangen werden. Da hat sich was verändert. Die Schwelle ist sozusagen deutlich gesunken, spürbar für die Menschen, andere einfach zu beschimpfen aufgrund deren äußeren Erscheinungsbild.
Jetzt ist ja in der ganzen Gemengelage auch die Polizei ein Akteur. Als das Ende August, Anfang September so losging, da war ja erstmal eine große Kritik auch an der Polizei präsent, dass sozusagen diese Mobilisierung absehbar gewesen ist, dass trotzdem nicht genug Polizeikräfte da waren. Später habe ich das so mitbekommen, dass dann durchaus sehr viel Polizeipräsenz da war und dann sozusagen sich das auf die Polizeitaktik ausgewirkt hat, dass es eben eine bundesweite Öffentlichkeit gab, die nach Chemnitz geblickt hat. Wie ist denn das inzwischen vielleicht auch in Bezug auf Betroffene von solcher Gewalt? Wie verhält sich da die Polizei?
Also unserem Kenntnisstand nach hat die Polizei eine extra Ermittlungsgruppe gebildet, die gerade die Vorfälle an diesen größeren Demonstrationen zu Beginn aufdecken soll. Und dies macht die mit einer, aus dem kurzen Einblick, den wir haben, ne, sagen Begleitung zu Anzeigenstellung und so weiter, mit einer zum einen guten Sensibilität für Betroffene, das heißt, der Umgang ist ein ganz angenehmer, und zudem auch mit einer hohen Geschwindigkeit für die vielen Angriffe, die es sozusagen gab, und Straftaten. Das sind, glaube ich, um die 160, die insgesamt dort erfasst wurden, was ja schon ein Berg ist. Und besonders zeigt sich das ja auch nochmal an diesem Schlossteich-Beispiel. Also, ne, dort gibt es innerhalb von einer ganz kurzen Zeit recht viele Ermittlungsergebnisse, die dazu geführt haben, dass die Beschuldigten letztendlich dort auch dingfest gemacht wurden und auch diese Chat-Protokolle ausgewertet, ne, was sozusagen dort alles im Hintergrund noch lief und letztendlich jetzt auch als terrorverdächtig angeklagt werden.
Kommen wir vielleicht ein bisschen auch auf eure Arbeit als RAA zu sprechen. Es gibt so ein paar Initiativen, auch zivilgesellschaftliche Initiativen in Sachsen, die wir zum Beispiel auch mal für Interviews anfragen. Kulturbüro ist da ein Beispiel oder eben auch ihr. Was hat sich denn vielleicht für eure Arbeit auch in den letzten, ja, vielleicht auch Jahren verändert? Ich hatte das Gefühl, es gab so eine Art, es gibt ein bisschen mehr Förderung, selbst in Sachsen. Was hat sich für euch verändert?
Wir sind nicht mehr ganz so wackelig. Vielleicht das ist ein persönliches Gefühl, ne? War das sozusagen auch die Anfangsjahre, so 2009, 2010, 11 hier in Chemnitz, immer die Frage, wie geht es nächstes Jahr weiter? Und so ein Bang bis in den März hinein, ob der Arbeitsvertrag verlängert wird oder nicht. Das hat sich inzwischen erstmal gelegt. Wir blicken zwar dann noch sorgvoll in das nächste Jahr oder sagen wir in die nächsten 2 Jahre, wie das dann werden wird. Aber das ist zumindest erstmal was, glaube ich, auch damit zu tun hat, wie die Opferberatung gesehen wird oder gewürdigt wird, die Arbeit sozusagen auch für Betroffene. Und dass sozusagen wir als Projekt nicht zurückgelassen werden mit so viel Fragezeichen, einfach mit so einer Unsicherheit. Das ist so ein Beispiel.
Du hast gesagt, wir blicken so ein bisschen misslich auf das nächste Jahr, sprich die Landtagswahlen. Also die Landtagswahlen, die da bevorstehen, mit dem Blick zurück auf die Bundestagswahlen, AfD, da die stärkste Fraktion. Was gibt's denn aus deiner Sicht für erfolgsversprechenden Ansätze, Ideen, mit einer potenziellen AfD-Mehrheit in Sachsen fertig zu werden oder diese sogar zu verhindern?
Die zu verhindern, fertig zu werden, ist eher die Frage, wie man sich sozusagen aufstellt, eben mit eben so einer AfD-Regierung, die ich persönlich jetzt für nicht ausgeschlossen halte, also gerade in Sachsen. Dann ist eher die Frage, wie man es jetzt schon schafft, das Projekt auch über andere Mittel sozusagen auf sichere Beine zu stellen, dass wir auch danach Betroffene sozusagen hier beraten können, unabhängig von der Regierung. Das ist so das eine, was wir gerade irgendwie versuchen, und das Bestrebung gibt. Und das andere, das zu verhindern, sind Kampagnen wie Gusche auf, die wir mit als Erstunterzeichner natürlich gut finden und unterstützen und auch verbreiten. Das ist das, was wir leisten können auf der Ebene der Opferberatung. Ja.